herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Zukunftsmusik, ein Podcast vom Zentrum Zukunft der Arbeitswelt. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer Reihe lernt ihr die Arbeit der Zukunftszentren kennen. Wir sprechen mit Unternehmen, Beschäftigten und Expertinnen über den digitalen, ökologischen und demografischen Wandel der Arbeitswelt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch von mir ein Hallo zu unserer neuen Folge. Das ist die 6. Episode der Zukunftsmusik und auch heute stellen wir euch ein regionales Zukunftszentrum und ein von ihm beratendes Unternehmen vor. Bis jetzt waren wir ja schon im Norden, Osten und in der Mitte Deutschlands unterwegs mit unseren letzten Folgen. Es fehlt also als Himmelsrichtung noch der Westen und der Süden. Und so hat es uns heute in den Westen verschlagen, und zwar ins schöne Saarland, nicht weit von der französischen Grenze. In Saarbrücken sitzt das regionale Zukunftszentrum für KI und digitale Transformation, bei dem wir heute virtuell zu Gast sein können. Mit dabei ist heute natürlich auch wieder meine geschätzte Kollegin aus dem ZZA, Tanja Larkheit. Hallo Tanja, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Martin.
Ja, unser heutiges Unternehmen ist SGR Products aus Rehweiler in Rheinland-Pfalz. Die Firma ist auf den Wiederverkauf von gebrauchten Maschinen spezialisiert und der Gründer und Inhaber Sebastian Grafen ist heute mit bei uns. Außerdem freue ich mich, dass Marco Gerngreco vom regionalen Zukunftszentrum Saarland und Rheinland-Pfalz unsere Runde vervollständigt. Hallo Marco, hallo Sebastian, schön, dass ihr mit dabei seid.
Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sebastian, ich habe gesehen, dass du als Fußballjugendtrainer aktiv warst beim FC 08 Homburg. Dein Unternehmen liegt ja zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Was ist dir lieber, dass der erste FC Saarbrücken in die zweite Liga aufsteigt oder dass der erste FC Kaiserslautern in die Bundesliga aufsteigt?
Das kann ich sehr klar beantworten, auch wenn ich mich auf dünnes Eis begebe. Natürlich Heimat und Herzensverein der erste FC Kaiserslautern. Ja. Obwohl ich war auch ein Jahr tatsächlich beim ersten FC Saarbrücken in der Jugend als Trainer aktiv. Ich habe es auch sehr geschätzt. Das war ein sehr, sehr schönes Arbeiten dort. Aber über den ersten FC Kaiserslautern lasse ich hier im Südwesten nichts kommen.
Wir könnten ja auch eine Bundesliga-Folge machen, einen Podcast. Aber ich glaube, wir gehen doch eher so ein bisschen in unsere Spezialthemen. Bevor wir da so ein bisschen einsteigen, vielleicht so ein paar allgemeine Dinge. Sebastian, in welcher Branche würdest du dich denn verorten? Im Maschinenbau, Handel oder bei den Dienstleistungen?
Wir sind reiner Dienstleister, ja. Auch wenn wir mit Maschinen grundsätzlich ja handeln. Ich versuche es immer sehr einfach den Leuten zu erklären. Dann sage ich immer, eigentlich machen wir das Gleiche, was ein Makler mit Häusern macht. Wir machen es mit Maschinen. Ja, es kommt auch mal vor, dass wir auch selbst Maschinen im Eigentum haben, aber zu 95% sind wir als Dienstleister tätig und suchen für andere Kunden einen Abnehmer für ihre gebrauchten Betriebsmittel.
Mhm. Und wie würdest du aktuell diese Stimmung in deiner Branche beschreiben?
Sehr unterschiedlich. Tatsächlich abhängig von dem, mit wem man es zu tun hat. Also es klingt immer so ein bisschen nach Bauchladenprinzip, aber wir machen im Grunde genommen sehr, sehr vieles. Ja, ich sage nicht alles, aber wir betreuen sehr, sehr viele Branchen und haben keine Spezialisierung, was uns auch gewissermaßen hilft. Denn zum Beispiel Automobilsektor ist etwas, was in einem sehr, sehr, sehr starken Wandel sich befindet, aber zugleich ein wahnsinniges Angebot an Gebrauchtmaschinen und gebrauchten Betriebsmitteln auf den Markt geschmissen wird, was die Nachfrage gar nicht mithalten kann. Da muss ich einfach sagen, das ist im Moment ein sehr schwieriges Terrain, auch wenn die Angebote sehr interessant sind. Zugleich muss ich sagen, wir haben jetzt vor 2 Monaten eine Biomolkerei, aus der Maschinen verkauft wurden, betreut. Ehrlich gesagt hätte ich die Maschinen auch 3-mal verkaufen können in kürzester Zeit. Ja, also dieser Sektor, gebrauchte Getränkeanlagen, Lebensmittelabfüllung, das ist nach wie vor sehr gefragt. Schöner Spruch, Essen und Trinken geht immer. Ja, die Leute essen und trinken immer etwas überall auf der Welt. Wir haben oftmals auch Klienten aus dem Bereich der Abbruchunternehmen, die sagen, wir haben hier eine schöne Halle noch stehen, die ist verschraubt, könnt ihr ins Bier vermarkten. Also sowas geht gerne, Container. Es ist wirklich sehr branchenabhängig. Aber allgemein ist es grundsätzlich noch eine sehr große Nachfrage nach unseren Dienstleistungen. Es kommt aber immer auch die Branche noch was wegbekommen.
Ja, Marco, wie ist denn die Stimmung bei den Unternehmen, die ihr zurzeit beratet? Gibt es da vielleicht auch Trends bei den Themen?
Unterschiedlich. Also jeder teilt uns mit, dass die Lage eher angespannt ist. Andere machen jetzt erstmal, würde ich sagen, Pause und warten auf die neue Regierung, den neuen Haushalt, genau, und hoffen sich da in die Richtung Aufschwung. Ja, was ist unterschiedlich? Bei den Themen, bei denen wir jetzt hauptsächlich beraten, ist immer noch das Thema Sprachmodelle sehr gefragt. Alles, was quasi, ja, große Sprachmodelle, Chatbots, aber auch Interaktion mit Firmendokumenten betrifft, da sind wir sehr aktiv. Das ist so das Hauptthema.
Wir sind jetzt ja schon richtig konkret eingestiegen, aber ich würde gerne noch mal so 2-3 Schritte zurückgehen und Sebastian dich fragen, wie bist du überhaupt auf deine Geschäftsidee gekommen? Was hat dich denn motiviert, wirklich diesen Schritt zu wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Im Endeffekt, wie es sehr oft bei solchen Sachen ist, sind sehr viele Zufälle, die eine Rolle spielen. Vielleicht so ein bisschen vom Werdegang allgemein. Also ich habe zunächst mal nach dem Abitur den Weg eingeschlagen, dass ich in der Medienbranche was arbeiten wollte. Habe auch diverse Praktikas gemacht bei Radiosendern, beim TV, habe selbst ein paar kleinere Moderationen gemacht. Und als ich dann so mit 22 gemerkt habe, komme da nicht so ganz weiter. Ich habe mich auch bei Journalistenschulen beworben. Also ich wollte eher so ein bisschen in den Mediensektor rein. Habe ich mich für BWL eingeschrieben. Ja, weil BWL tatsächlich die größte Bandbreite an Möglichkeiten gelassen hat. Und damals, das war eigentlich wirklich so gedacht als kleine Möglichkeit, sich neben dem Studium was dazu zu verdienen, ist dann dieses eBay-Verkaufsagentenprogramm gestartet, zufällig. Also eBay war ja damals auch so ein bisschen im Ansteigen dann. Und dann ging das los mit Wir verkaufen für andere. Das haben wir dann, habe ich dann mit einem damals guten Freund, haben wir dann angefangen, so, wir probieren das mal. Dann sind wir in das erste Elektronikfachgeschäft getappt, haben gedacht, okay, da gibt's ein super Sonderangebot, 30 DVD-Player, die kosten ja jetzt nur 60 Euro. Aber der kostet nochmal 80 Euro, den verkaufen wir jetzt online um 20 Euro. Dass natürlich andere den Preis mitgezogen haben, aber nicht bedacht. Aber kurzum, es ist dann wirklich so gelaufen, dass wir angefangen haben, in der näheren Umgebung erstmal was zu verkaufen. Ja, unterstützt durch eine lokale Zeitung, die gesagt hat, hier gibt's Verkaufsagenten. Dann hat sich das erste oder andere kleine Unternehmen gemeldet. Ja, wir haben Restbestände zu verkaufen, wollen das für uns machen. Ja, dann hat sich mal der eine oder andere Privatmann gemeldet, wir haben eine teure Uhr. Also es hat sich immer so ein bisschen von Empfehlung zu Empfehlung aufgebaut, bis dann der Punkt kam, das Studium war vorbei und dann auch die Frage der Selbstständigkeit. Für mich gab es irgendwie keine Alternative, vielleicht auch von meiner Persönlichkeit her, dass ich wollte relativ frei sein. Ja, also ich konnte mir sehr, sehr, sehr schwer vorstellen. Es war für mich schon wichtig, dass ich so meine eigenen Ideen umsetzen konnte und auch heute noch kann. Auch da mit viel Erfahrung, ja, so Erfahrung aus dem Anfang war, eine GbR zu führen mit ein oder zwei Mitgesellschaften gleichberechtigt. Das, ich finde mittlerweile, also aus meiner Erfahrung heraus, also wie ich ticke, ist immer wichtig, dass einer einen Hut auf hat. Und da war 2008 die Entscheidung, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe dann neben dieser Geschichte, ja, neben diesem SGR Products, habe ich mit einem Studienfreund noch mich gewagt, weil ich diese Mediengeschichte nicht ganz loslassen konnte und wollte, noch so ein kleines Stadtmagazin zu gründen. Da ist mir mal schön auf die Nase gefallen in den ersten 3 Jahren. Es war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, weil da haben wir auch einfach die Zeitschriften, die es so gibt, durchgeblättert, haben uns deren Anzeigenpreisliste zuschicken lassen, haben durchgerechnet, was man da verdienen kann. Und das war bei dem war mitnichten so. Aber, und jetzt komme ich wieder zu allem Scheitern, ist auch irgendwo was Positives drin. Denn durch diese Zeit, das haben wir in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden das Magazin publiziert, sind natürlich wahnsinnig viele Kontakte in die Wirtschaft entstanden. Und da jetzt dieses Beispiel, wie es dann weiterging, nachdem wir ja nur so ein bisschen im regionalen Raum das Ganze gemacht haben, also Kreis Kusel, Kreis Kaiserslautern Umgebung, war es durch meine Kontakte ins Rhein-Main-Gebiet, was ja doch sehr wirtschaftsstark ist, dass plötzlich jemand zu mir sagte von meinen Anzeigenkunden aus der Werbung, ja, ich habe gesehen, du machst auch noch so einen Verkaufsservice, wir hätten da 2 Laser zu verkaufen, könntest du das machen? Haben wir das getan? Und auf die 2 Laser ist dann wiederum ein Produktionsunternehmen aufmerksam geworden von einem großen deutschen Automobilisten. Und da haben die mich irgendwann angerufen und haben gesagt, ich habe gesehen, ich habe da 2 Laser online. War schon ein bisschen ehrfürchtig, dachte, oh, hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Ja, nee, wir hätten auch 17 Stück davon zu verkaufen. Ja, und dann ging es dann so weiter. Also es ist sehr, sehr viel über Empfehlungen gelaufen und so hat das Ganze aufgebaut. Also tatsächlich, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, mit einigen Zufällen und dann halt Blut geleckt und geschaut, wie geht's weiter. Ja, und so hat sich das Stück für Stück, wird immer noch sagen, die ersten 10 Jahre war wirklich reine Aufbauarbeit. Und so seit 2018, 2019 kann man sagen, dass man damit auch dann tatsächlich seinen Lebensunterhalt wirklich bestreitet und auch Geld verdient.
Also ich höre aus ganz viel Mut und Try and Error, also halt auch eine positive Fehlerkultur, auch bereit zu sein, halt auf die Nase zu fallen. Und das, da sind wir ja schon beim Zukunft der Arbeit, dass sich alles so schnell bewegt und wir ja einfach auch noch eine neue Fehlerkultur entwickeln müssen. Und das hast du jetzt, finde ich, sehr gut beschrieben, dass du das schon zu Beginn deiner Geschäftsidee gelebt hast. Bevor wir jetzt noch mal weitergehen, auch in diesem Beratungsprozess, würde ich auch noch mal eine Frage zu den Anfängen stellen. Wie hat sich denn der Verkaufsprozess verändert in den letzten 20 Jahren? Also du hast ganz viel von Anzeigen gesprochen, aber jetzt ist ja die Welt digitalisiert, wir haben KI und dergleichen. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie so der typische Verkaufsprozess 2003, 2008 aussah und wie er heute aussieht?
Früher gab es ja klassisch als Anzeigenformat oder als Angebotsformat eBay. Das war ja so der Renner, das kannte jeder. Wenn ich jetzt vergleiche, wie wir das damals gemacht haben, dann kam halt ein Kunde, der hat auf Sofort kaufen geklickt, der hatte vielleicht eine Frage noch, hat dann bezahlt, damals mit den neuen Bezahlfunktionen, die es auch gab, online wie PayPal. Man hat ein Paket verpackt und hat es verschickt. Das ist auch mit Sicherheit bei vielen Kollegen und Kolleginnen heutzutage immer noch so, dass das auch so laufen kann. Nur unsere Ware hat sich auch komplett verändert. Wir haben, die Anfänge waren wirklich etwas, was in ein Paket gepasst hat. Jetzt sind wir bei Anlagen und Maschinen, die kaum in eine ganze Lagerhalle passen. Und das ist so vielleicht der, was uns betrifft, der größte Unterschied. Was das Allgemeine betrifft, meine Wahrnehmung, wie sich das Ganze verändert hat. Und deswegen sind wir auch auf diese Geschichte mit der KI-Beratung eingegangen. Oder ich fand das mega interessant, als ich das in meiner IHK-Zeitschrift gelesen habe, dieses Angebot. Weil einfach, und da kommt wieder dieses Ganze, wie groß die Vernetzung geworden ist der Welt und wo wir überall Interessenten generieren. Und dann diesen Verkaufsprozess zu verbessern, indem man sagt, man hat ideale Videos, 3D-Rundgänge oder, um im Kunden in Fernost zum Beispiel eine Maschine zu zeigen, für die er sich dann normal ins Flugzeug setzen müsste, um die sich anzuschauen, das hat sich dann schon verändert. Und was ich extremst verändernd finde, ist der Ablauf der Kommunikation. Also 90% der Kommunikation, um ein Geschäft abzuschließen, läuft über WhatsApp mittlerweile. Wir haben deswegen auch ein Unternehmenskonto eingerichtet diesbezüglich. Jetzt dann vor, ich glaube letztes Jahr habe ich es mal umgestellt, Unternehmenskonto, weil die Kunden grundsätzlich am besten über WhatsApp zu erreichen sind. Über WhatsApp die Telefonie auch irgendwo kostenlos ist, wenn man jetzt gerade im Drittland irgendwo anruft oder die angerufen wird. Das geht alles über WhatsApp, geht über Bilder versenden. Also ich versende natürlich auch E-Mails. Das ist unsere Standardarbeitsweise, wenn wir eine Anfrage bekommen. Aber wenn ich eine Handynummer dabei finde in der Anfrage, dann schicke ich auch gleichzeitig eine WhatsApp raus und sage, ihr habt mich angefragt, hier alle Daten nochmal per Handy zusammengefasst. Und das läuft dann viel schneller, weil dann sind die Leute, fühlen sich ja verpflichtet zu antworten durch diese blauen Haken, wer sie eingestellt hat.
Was hat dich denn konkret bewogen, die Beratung dann anzufragen? Du hattest gerade schon gesagt, Sebastian, du hast es in einer IHK-Zeitschrift gelesen, aber was war dann so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, das gucke ich mir mal genauer an?
Also zentral bewogen hat mich die Frage, wir arbeiten ja, also was heißt sehr modern, aber ich würde sagen, wir sind halt kein klassisches Büro, wo 4 Leute zusammensitzen. Ich arbeite ja mit 4 Leuten zusammen mittlerweile und jeder sitzt quasi bei sich zu Hause oder in seinem Büro. Dadurch sind ja gewisse Arbeitsabläufe oder alle unsere Abläufe sind entweder über Telefon oder es ist wirklich alles irgendwie online, sodass jeder. In dem Beispiel nutzen wir jetzt zum Beispiel von Microsoft diese Cloud-Lösung, das OneDrive, um dann Daten auszutauschen. Jeder kann drauf zugreifen, was gibt's Neues und so weiter. Teams, ja, was wir ja auch gerade nutzen. Bin ich ein großer Fan davon, wie das funktionieren kann. Und mein Mitarbeiter, der Max Becker, der Marco Giancreco hat ja auch kennengelernt, der war bei der ersten Beratung mit dabei, der so ein bisschen sich um alles kümmert, was online gehen soll. Der hat irgendwann Punkte angesprochen, wo er gern ein leichteres Arbeiten hätte in Sachen Produktbeschreibung. Ja, weil die Produkte, das ist ja genau das, was es für uns auch manchmal kompliziert macht. Ich entdecke immer noch Sachen, die habe ich noch nie verkauft. Also es kommen immer der Sachen auf uns zu, die ich noch nie gesehen habe. Es gibt sehr, sehr vieles, was ich schon gesehen habe und wo ich auch dann wieder von der Erfahrung profitieren habe. Dann kann, okay, das kann ich einschätzen, aber es gibt immer Neues. Und dann sagt er, wie können wir uns das leichter machen? Weil gerade bei Gebrauchtmaschinen oder auch wenn sie ein bisschen älter sind, ist nicht immer eine Beschreibung dabei. Produktmerkmale und. Und dann kam die Idee, okay, vielleicht können wir das mit KI lösen. Oder wie können wir das mit den Bildern einfacher gestalten? Oder wie können wir auch Besichtigungen einfacher gestalten? Und das war schon der Anreiz zu sagen, wie können wir unsere Abläufe, gerade weil wir halt alle dezentral arbeiten, in jeder Himmelsrichtung, wie können wir das verbessern?
Wie konkret war denn vor der Beratung deine Idee oder deine Vorstellung von KI?
Also da habe ich mir wenig konkrete Gedanken drüber gemacht. Wir haben dann wirklich während der Beratung ja auch Ideen entwickelt oder dann kam mir eine Idee, was alles möglich sein könnte durch die Kollegen, die das eigentlich sehr gut da aufgebaut hatten schon.
Frage an euch beide, vielleicht Marco zuerst, wie habt ihr dann die Beratung konkret umgesetzt?
Wir hatten einen Sprechstundentag, haben dann während dem Termin gemerkt, okay, da sind interessante Ansätze, da könnte was draus entstehen. Und haben dann uns nochmal vereinbart, in die Beratung zu gehen, also in die vertiefte Beratung. Sebastian hat uns dann relativ zügig die Dokumente zugesandt. Als dann die Dokumente da waren und wir das okay bekommen haben, dass wir die Beratung starten können, haben wir dann einen Termin vereinbart für eine Potenzialanalyse. Das war bei uns am CEMA-Institut. Der Sebastian ist dann mit dem Max Becker vorbeigekommen. Ich hatte noch meine Kollegen Jan Adelsbach und Johannes Ihl dabei. Sind wir einmal durch den Prozess der Potenzialanalyse gegangen. Also diese Potenzialanalyse wurde von unserem Partnerinstitut entwickelt, Institut für Technik und Arbeit in Kaiserslautern. Die haben so einen ganzen Ablauf erstellt, wie man quasi von einem initialen Gedanken oder durch eine Interaktion mit dem Unternehmen darauf kommt, wo der Schuh tatsächlich drückt. Wir gehen dann durch verschiedene Ansätze, was ist realistisch, was ist wichtig, was müsste bearbeitet werden, wo haben wir es eilig. Dann werden die ganzen Themen priorisiert und je nach Priorität, also wir haben dann quasi eine kleine Grafik, Kosten und Impact, also quasi wie stark das Unternehmen beeinflusst, diese Maßnahme. Dementsprechend arbeiten wir dann an den einzelnen Lösungen beziehungsweise picken uns dann Problemstellungen raus, die für das Unternehmen am wichtigsten sind. Und machen dann von unserer Seite eine Recherche zu den Themen und liefern letztendlich, sei es in Form von fertigen Lösungen, also verschiedene Anbieter, die dieses Problem behandeln oder auch Konzepte, die wir entwickeln, liefern wir dann letztendlich in Form einer Präsentation und anschließenden Austausch dann an.
Und was waren so für dich bei dieser Lösungsliste die spannendsten Themen?
Also wir hatten zum Teil simultane Übersetzungen, da das Unternehmen ja oft mit verschiedenen Käufern und Anbietern im Ausland arbeitet. Ich selbst als sprachenbegeisterter Mensch fand das super, super interessant. Das haben wir dann letztendlich nicht bearbeitet. Ein anderes Thema, was wir auch relativ wenig bearbeiten konnten, weil es sehr schwierig zu handhaben war, war die Erstellung von Auf- und Abbauanleitungen, also quasi, dass man eine komplette Anleitung in irgendeiner Form erstellt, sei es über Video oder durch Retro-Engineering und das dann quasi dem Kunden letztendlich mitliefert am Ende. Das fand ich wirklich super interessant. Wir haben auch sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt, aber tatsächlich von der Machbarkeit war es ein Riesenaufwand. Also eine reine KI-Lösung oder eine Lösung, wo man nicht jetzt 50 Kameras irgendwo aufstellt, haben wir nicht herausgefunden.
Was mich da noch vor allem interessiert, beziehungsweise was für die Zuhörerinnen, glaube ich, spannend ist, für Unternehmerinnen, die den Podcast hören, was können die Zukunftszentren leisten von der Beratung und was unterscheidet oder was können sie auch nicht leisten und unterscheidet sie von kommerziellen Anbietern, die zum Beispiel eine Software verkaufen wollen? Kannst du das vielleicht so ganz kurz auf den Punkt bringen?
Was wir anbieten können, ist Beratung zu Technik. Also quasi, es gibt ein Problem und wir finden eine Lösung dazu. Wir können zum Teil auch Konzepte entwickeln, vielleicht ein kleines Programm schreiben, das quasi als Proof of Concept beweist, okay, eure Lösung ist tatsächlich machbar, oder Anbieter raussuchen, mit die quasi das Problem lösen. Was wir nicht machen, ist quasi die Nachverfolgung am Ende. Das heißt, wir machen keine Instandhaltung von Software, keine finale Inbetriebnahme. Da unterscheiden wir uns quasi von kommerziellen Beratern.
Super, vielen Dank, Marco, für die Einschätzung nochmal.
Ja, und das ist aber schon natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, genau, zu einem kommerziellen Anbieter, der einem vielleicht was verkaufen möchte natürlich, ne, sein Geld damit verdienen muss, und den Zukunftszentren, die gefördert sind und die erstmal sagen können, okay, hier, das ist die Angebotspalette und wir empfehlen dir die Bausteine und dann musst du aber alleine loslaufen. Sebastian, wie war das denn für dich, der Beratungsprozess in dem Schritt?
Ja, erstmal war ich um jede Idee dankbar, weil wir wirklich komplett jungfräulich an das Thema herangegangen sind. Das fand ich auch schön bei dem Gespräch. Der Marco hat es ja angesprochen, auch wenn es nicht oder noch nicht umsetzbar war. Zum Beispiel dieses Beispiel mit diesen KI-unterstützten Aufbauanleitungen. Wir haben ja, vielleicht da möchte ich ganz kurz drauf eingehen, wir haben eine Situation, dass eine sehr, sehr große, komplexe Produktionsanlage, natürlich ist die mit Layouts oder irgendwelchen Dingen auch immer unterstützt und Zeichnungen, die vorliegen, aber trotzdem stellt sich dann auch bei diesen Geschichten die Frage, naja gut, das soll jetzt ein Team, das wegen mir die in Deutschland abgebaut hat, und es kommt die Anfrage, ja, könnt ihr uns die, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, in Indien wieder aufbauen. So, jetzt muss man erstmal die Leute überzeugen, dass die bereit sind, nach Indien zu fliegen und das Ganze auch wegen mir über eine sehr, sehr lange Zeitdauer zu betreuen. Das war die erste Herausforderung. Selbst wenn die das machen, ist es natürlich auch wiederum mit Kosten verbunden, die der Abnehmer vielleicht gar nicht nehmen möchte. Also uns ging es auch darum, irgendwo eine schlanke Lösung zu finden. Und auch wenn das jetzt noch nicht realisierbar war, ist es etwas, was für die Zukunft nicht ausgeschlossen ist. Weil die hatten ein sehr, sehr schönes Beispiel am KI-Zentrum und haben was gezeigt. Da war kleiner Arbeitstisch und oben drüber war ein Bildschirm und dann wurde das, es war eine ganz kleine Anleitung halt im Verhältnis, ja, so wie man einen IKEA-Schrank zusammenbaut, aber es ist nicht mehr zu blättern, sondern es ist wirklich auf dem Bildschirm abgelaufen und man hat dann diesen Schritt, wurde pausiert und konnte dann entsprechend nachvollzogen werden. Ja, und das hat mich dann so gereizt, zu sagen, wie können wir denn hingehen, wir filmen diesen kompletten Abbauprozess in jedem Detail mit entsprechenden Kameras und diese Kameras schaffen das dann wiederum auszuwerten und als Wiederaufbauanleitung, dieser Schritt kommt jetzt, das kommt das. Ist aber halt noch sehr, sehr aufwendig bei dieser Größe, wo so etwas notwendig sein könnte oder interessant sein könnte. Aber für uns, also alle Geschichten, auch wenn wir jetzt noch nichts, also eine Geschichte, die wollen wir konkret angehen, das war die Geschichte mit so einer Kamera, 3D-Kamera, die dann wirklich auch bei einer Besichtigung einfach für den Kunden viel bessere Fotos ermöglicht oder so eine Art virtuellen Rundgang ermöglicht, wo man dann den Kunden auf dem Server einen Download-Zugang zur Verfügung stellt und der kann, bevor er sich ins Flugzeug setzt, erstmal die Maschine digital besichtigen. Das wäre sowas, was der nächste Schritt wäre, zum Beispiel. Deswegen hochspannend. Also ich finde es auch heute noch hochspannend. Es ist eine tägliche Überlegung, wie man die Dinge effektiver machen kann. Ja.
Ich würde sagen, das ist ja sogar ein richtiger Gamechanger. Also wenn ich jetzt so eine Anleitung lesen muss und das erstmal verstehen muss und dann noch in einer anderen Sprache übersetzt und dann sehe ich es über so einen Film, wie das aufgebaut wird und kann auch mal wieder zurück und vor. Sehr faszinierend.
Weil wir ja auch vorhin drüber gesprochen haben, was hat sich geändert? Früher war es vielleicht so, dass man das wirklich extrem unterscheiden konnte und sagen konnte, ich kaufe etwas Neues, dann habe ich eine Gewährleistung, Garantie und habe eine Beratung und dafür gebe ich auch mehr Geld aus. Jetzt ist dieser Gebrauchtmarkt aber auch so gewachsen in den letzten Jahren, gerade im Bereich von sehr hochwertigen Maschinen, dass einfach auch hier, weil einfach die Anbieteranzahl auch einfach größer wurde, wer sich da einen Vorteil verschafft, indem er einfach besser beraten kann. Also die Beratung und die Unterstützung wird viel mehr gewertschätzt als wirklich nur der Preis. Ja, wenn es was etwas sehr einfach zu transportierendes ist, nehmen wir mal ein Beispiel, ich baue einen Roboter ab, den stelle ich auf eine Palette und kann verladen, dann habe ich nicht so viel Beratungsaufwand. Aber auch hier dieser Service-Gedanke, und ich glaube, das ist das, was mir immer sehr wichtig ist, dass der Kunde oder auch der Klient bei uns das Gefühl hat, es ist jemand für ihn da. Ja, natürlich im Rahmen dessen, dass ich dann irgendwann sage, okay, mehr können wir halt nicht geben und das ist nicht unsere Aufgabe, aber ich möchte dem Kunden immer irgendwie versuchen, eine Lösung aufzuzeigen, dass er auch wirklich bei uns was kauft. Ja, und da muss man manchmal ein paar extra Meilen gehen und da kann diese KI natürlich sehr hilfreich sein, wenn man etwas anbieten kann, Videorundgänge und, was andere nicht können. Deswegen versuchen wir da, weil wir einfach ja auch sehr klein sind. Also es gibt wesentlich, das will ich auch mal sagen, es gibt wesentlich größere Makler- und Maschinenhändlerunternehmen als wir das sind, als ich das bin. Trotzdem haben wir, glaube ich, eine gesunde Nische gefunden. Das und bin ich auch ganz, ganz froh drüber und stolz drauf, dass auch doch einige namhafte Unternehmen auf uns kleines Unternehmen setzen und sagen, okay, mit denen arbeiten wir gerne, weil sie uns einfach was bieten, was andere halt vielleicht nicht bieten, die maximal größer sind oder mehr Lagerfläche, was auch immer. Und da möchte ich halt auch weiterhin schlank bleiben und sagen, trotzdem, so eine KI kann dann eine schlanke Hilfe sein. Ja.
Wir hatten dennoch ein paar Lösungen gefunden, die es zum Beispiel ermöglichen, auf Distanz zu supporten. Also wenn man jetzt quasi einen Techniker in Indien hat, der quasi Hilfe benötigt, hatten wir Lösungen gefunden, die zum Beispiel der Techniker in Deutschland, der die Maschine abgebaut hat, kann dann sich mit dem Inder in Verbindung setzen und über VR beziehungsweise über Video gewisse Zonen annotieren, die dann in irgendeiner Form sichtbar bleiben, so dass quasi der Techniker vor Ort weiß, okay, hier muss ich die und die Verbindung herstellen. Das war auf jeden Fall eine Lösung, die wir gefunden hatten und in die Richtung geht.
Ja, wie groß sind die Maschinen denn typischerweise, Sebastian? Also nur mal so eine Hausnummer zu haben oder was sind so die spannendsten Sachen, die du auf- und abgebaut und verkauft hast?
Die spannendsten Sachen sind mitunter sehr, sehr komplex und sehr groß und soweit. Wir hatten jetzt das Glück gehabt, dass wir bei einem Projekt dabei sein durften. Da wurde auch bei einem großen deutschen Automobilkonzern oder eine große Transferpressenstraße oder Transferpresse abgegeben. Das muss man sich so vorstellen. Vorne wird ein Teil reingegeben. Zum Beispiel, um eine Seitenflügel von einem Auto zu stanzen, zu pressen. Und das durchläuft mehrere Stationen in dieser Presse, so 5, 6 Stationen, bis am Ende das fertig gepresste Teil rauskommt. Das sind natürlich extrem große, weil man kann sich vorstellen, so ein Hersteller möchte ja nicht nur eine Tür am Tag produzieren oder ein Seitenteil, die wollen ja doch Tausende produzieren. Das war ein riesen Klopper. Ich glaube, Länge war 40 Meter, Höhe bis zu 8 Meter, Breite war, ich weiß nicht, 10, 15 Meter. Also das sind schon so extrem große Projekte, auch in der Getränkeindustrie, wenn man so eine gesamte Abfüllanlage hat. Es gibt da Anlagen, die können zum Beispiel, ich nenne jetzt mal die klassische Cola-Dose, da gibt es Anlagen, die füllen davon bis zu 80.000 Dosen die Stunde ab. Ja, das kann man sich mal hochrechnen, was so eine Maschine, was da durchrattert und wie das alles funktioniert. Und auch an solchen Projekten waren wir schon mit beteiligt. Das war natürlich auch super spannend. Da zum Beispiel, das war jetzt so mitten in dieser Corona-Zeit, als so alles so zu war. Und der Abnehmer brauchte diese Maschine dringend, weil er sagte, ansonsten habe ich einen Produktionsausfall, neue Maschinen sind gerade nicht zu bekommen. Und da ging es über 3 Kontinente, ja, um dieses Geschäft zu realisieren. Ist dann tatsächlich in UK irgendwann stand. Aber ich will damit sagen, also das sind so die größten Sachen. Die sind auch sehr spannend und sehr komplex, weil man ja auch immer mit sehr vielen Menschen zu tun hat dann. Das geht aber auch wirklich tatsächlich runter bis zu einer kleinen Elektronikkomponente oder Steuerung. Ja, da wir ja keine Spezialisierung haben und nicht immer die gleiche Sorte Eis anbieten, ist es wirklich so, dass das sehr, sehr unterschiedlich ist. Also was wir uns im Men zum Beispiel so, weil aus dem Alltag, ihr habt es ja vorhin mitbekommen, durchs Bildschirm teilen, ja, da haben wir zum Beispiel für einen Klienten, der löst einer seiner Lager auf, ja, wo noch Produktionsmaschinen standen und die passen dann auch einfach auf einen normalen LKW, ja, oder auf einen Sprinter. Das ist dann wirklich je nach Anforderung, je nach Bedarf. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir im Moment mit beschäftigen. Dann beschäftigen wir uns morgen wieder mit dem Containerbau. Ist auch hochspannend. Hätte ich nie gedacht, dass es dafür einen Markt gibt, aber gibt es einen großen Markt dafür. Ist also sehr, sehr, sehr unterschiedlich, was ich so tag. Deswegen das Umdenken und dafür brauchen wir auch irgendwann KI-Unterstützung, das Umdenken, neues Thema reindenken, ist immer eine Herausforderung. Aber macht auch Spaß, meine Lernen.
Den Containerbau hatten wir auch schon bei uns im Podcast. Kann ich sehr empfehlen, nochmal reinzuhören. Auch eine ganz tolle Unternehmerin, die sich auch auf Spezialanfertigungen spezialisiert hat im Containerbereich. Also vielleicht ist da ja ein Match.
Möglicherweise, ja.
Ich möchte nochmal auf die Zukunftszentren zurückkommen. Also die Zukunftszentren unterstützen ja vor allem Unternehmen, kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen bei den Themen demografischer Wandel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Könntest du diese drei Themen auch nochmal für dein Business einschätzen?
Also Thema demografischer Wandel hat für mich ja eine untergeordnete Rolle, weil ich darunter eher ja verstehe, wenn du wirklich einen stationären Handel betreibst und bist dann in einer Region, das habe ich bei anderen Freunden und Kollegen erlebt, wo einfach die Region ausdünnt oder sich die Bevölkerung da verändert, ja, Bevölkerungsdichte und Zusammensetzung und vielleicht einfach auch nicht mehr so der Käuferkreis da ist. Deswegen spielt das für uns eine untergeordnete Rolle, gerade weil wir auch weltweit handeln. Die Geschichte Digitalisierung ist von Beginn an sehr wichtig und hoch. Ja. Wir haben, ohne eBay hätte ich nie die Idee gehabt. Muss man den Kollegen danken, dass die das auf die Beine gestellt haben und auch alle weiteren Plattformen, mit denen wir so arbeiten, neben unserer eigenen Website, um überhaupt mal präsent zu sein, ist extrem wichtig. Wir machen im Endeffekt fast gar keine Werbung. Ich nenne es immer, unterscheide zwischen Klienten, also Leuten, die etwas uns anbieten zum Verkaufen und Käufern, die etwas kaufen, oder Kunden, die etwas kaufen wollen. Und um Klienten, toi, 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 müssen wir uns im Moment noch nicht bemühen, weil es immer wieder durch Empfehlungen, durch alles Mögliche weitergeht. Aber die Kundenseite, Käuferseite, die gilt es halt auch digital abzuholen. Und damit ist es halt extrem wichtig, was die Zentren auch anbieten, da Lösungen, um den Käufer zu begeistern und für das zu überzeugen, die Maschine abzunehmen. Und Nachhaltigkeit, das ist sowohl privat als auch geschäftlich für mich ein total wichtiges Thema. Ja, ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich verfolge jetzt irgendeine Ideologie und es darf alles nur noch auf Elektro und Batterien und das ist nicht mein Ding, weil ich finde immer, gute Techniken setzen sich durch. Also ich würde den Menschen entscheiden lassen, was für Techniken er benutzt. Aber das, was wir tun, halte ich, und das war auch mit einer meiner Gründe, warum wir das so aufgezogen haben, halte ich für extrem nachhaltig. Weil wir Maschinen ein zweites Leben zuführen, statt der Materialwirtschaft. Materialwirtschaft ist auch sehr wichtig, also auch wenn dann, ich sag mal, Schrott entsteht aus irgendetwas, wird es ja auch wiederverwertet, kommt wieder ein Kreislauf, neue Sachen werden gebaut, ist auch in Ordnung, aber ich finde es immer schade, wir haben jetzt heute Morgen einen Fall gehabt, da haben wir es einfach nicht geschafft, in der gesetzten Deadline die Maschine vom Hof zu bekommen. Und da die einfach zu viel Lagerfläche einnimmt und wir im Moment auch keine Aussicht noch auf den Kunden haben, wandert die in den Schrott. Das ist jammerschade, weil irgendwann wäre einer gekommen, der hat gesagt, ich nehme die vielleicht, aber das sind immer so Fälle, wo ich dann echt bedauere, weil einfach eine gute Maschine, die erst 10 Jahre gelaufen ist, dann aufgrund des Drucks, das Unternehmen dort hat, zu sagen, wir brauchen diesen Platz, wir müssen was anderes hinmachen, dass die einfach dann entsprechend in den Schrott verschwindet. Trotzdem wollen wir halt nachhaltig sein und sagen, okay, wäre Quatsch, es abzureißen. Wir versuchen zu verkaufen. Es gelingt, wenn die Zeit realistisch ist, gelingt es uns auch in aller Regel der Fälle. Und wenn natürlich die Preisvorstellung, die ein Klient hegt, auch ja darstellbar ist. Ne? Der Markt muss es hergeben. Aber das ist auch für mich privat ein wichtiges Thema. Also meiner Stieftochter sage ich immer wieder, ja, die ist jetzt 11, geht immer auch um Thema um Essen und um Ressourcen und Getränk und nicht alles wegschütten und was auch immer und wegschmeißen. Also das, was ich privat lebe, habe ich dann einfach tatsächlich auch beruflich irgendwo oder geschäftlich wiedergefunden und versuche das auch dementsprechend zu handhaben.
Wie oft passiert das, dass Maschinen dann tatsächlich irgendwie verschrottet werden?
Ich habe jetzt keine konkrete Prozentzahl so parat, wo ich sagen kann, aber es kommt schon vor. Also ich würde sagen, wenn ich es mal circa schätzen müsste, würde ich sagen, 80-20 schaffen wir es zu verkaufen. Und die 20%, die wir nicht schaffen, sind dann wirklich gescheitert an der Zeit. Versus Preis hat nicht gestimmt, Preisvorstellung und. Aber in der Regel schaffen wir es schon irgendwie. Wir hatten jetzt auch bei dieser Molkerei, von der ich vorhin gesprochen habe, Da war ein relativ alter Tank, aber Tanks, Edelstahl, normalerweise passiert mit denen nichts. Der war von 1977. Da hat jeder gesagt, ach, den kann man maximal da rausheben, den kann man, du musst noch einen Kraneinsatz, der auch Geld kostet, um den aus dem Dach zu heben. Kriegt er nicht verkauft. Den müsste er auf den Schrott. Für den Schrott bekommt er 1300. Wir haben es probiert. Tatsächlich haben wir das Doppelte noch bekommen. Und dann hat sich auch der Kraneinsatz wieder gerechtfertigt. Ja, und es hat jemand, ist jemand sauer glücklich mit dem Tank. Ein Landwirt aus Thüringen, der sagt, wow, geiler Tank, den habe ich gebraucht. Und wenn ich ihn neu kaufe, kostet er mich 15.000. So habe ich ihn für 2,5 bekommen. Und jetzt mal, circa Relation. Aber es kommt schon vor. Ja, es klappt nicht alles. Aber meistens hängt es an der Zeit, nicht an der mangelnden Interesse.
Wirklich ja. Sehr, sehr interessant. Und Marco, ihr habt jetzt eine vertiefte Beratung gemacht in dem Unternehmen. Ist der Beratungsprozess abgeschlossen? Plant ihr noch weitere Projekte zusammen umzusetzen?
Also der Beratungsprozess ist aktuell abgeschlossen. Wenn es neue Themen gibt, kann sich der Sebastian ja sehr gerne bei uns melden. Wir sind jetzt tatsächlich während dem Gespräch schon ein paar eingefallen. Gerade beim Thema WhatsApp-Integration und ich bin gerade sehr stark an dem Thema KI-Agenten dran. Da könnten wir uns nochmal unterhalten.
Gerne. Sebastian, wir haben ja schon gehört, dass du ein Fan von Digitalisierung bist. Das ist ja bei den KMUs nicht immer so weit verbreitet. Was würdest du sagen, warum lohnt sich Digitalisierung auch gerade für kleine Unternehmen?
Ich glaube, dass, also zunächst mal, um auf die Gründe einzugehen, warum vielleicht KMUs sagen, wir setzen uns nicht mit auseinander, weil sie vielleicht nicht in diesem Bereich tätig sind. Und oftmals, und das erlebe ich auch ganz oft, dass man so in seinem Hamsterrad steckt und gar nicht Zeit hat, um sich mit den Dingen zu beschäftigen. Ja, die Abläufe sind in Unternehmen oft so festgefahren. Selbst bei mir in meiner kleinen Klitsche, sage ich jetzt mal, ist es so, dass ich mich erwische und denke, boah, jetzt bist du schon wieder genau in diesem Hamsterrad drin, kann man auch viel besser lösen. Ja, bis ich mich dann mal überzeugen lasse und sage, okay, jetzt machen wir es so. Ein klassisches Beispiel, meine Steuerberatungsfirma hat immer gesagt, wir können das mal auf digitale Belege umstellen. Sie können das auch so und so einscannen. Sie müssen nicht mal einen Ordner bringen jeden Monat. Das können wir auch so machen. Machen wir ja am 1. Januar mal so. Und da gibt's eine App fürs Handy und das ist toll. Ja, kannst du das einscannen, die Belege. Der lädt es automatisch hoch und ich habe viel weniger Arbeit, aber die Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Das wäre auch mein Rat an alle, sich damit wirklich die Zeit zu nehmen, sich damit zu beschäftigen, da auch nicht zu sehr zu fremdeln und sich auf das auch mal einzulassen und zu prüfen, macht es für mich und das Unternehmen Sinn oder ist es unnötig? Ja, aber ich würde jedem raten, sich die Zeit dafür zu nehmen, weil das ist das aus meiner Sicht, woran es meistens scheitert.
Du hast das mit dem Hamsterrad schon ganz gut visualisiert, aber warum ist es denn wichtig, dass die Beratung auch dann extern erfolgt?
Ja, weil sonst, glaube ich, die meisten Leute, also ich hätte mir die Gedanken, die ich mir jetzt durch Marco und sein Team habe machen dürfen, selbst, glaube ich, nicht gemacht. Das ist auch wichtig, dass jemand extern, deswegen gibt es ja auch externe Wirtschaftsberater oder andere, also dass mal jemand von außen drauf schaut und sagt, Mensch, da gibt es doch ein Potenzial. Ich glaube, das ist so der entscheidende Erkenntnis, auch irgendwann den Schritt zu sagen, ich habe ja bis 2020 ohne jeglichen Mitarbeiter gearbeitet. Und dann war der Schritt auch zu sagen, okay, jetzt auch mit einer gewissen steigenden Umsatzmöglichkeit oder Einnahmenmöglichkeit zu sagen, okay, jetzt nimmst du dir erstmal was weg von deinem Gewinnumsatz, der gerade so schön war, aber du investierst vielleicht in etwas, was viel besser wird und deine Abläufe, mal ganz unabhängig von, ob man damit mehr oder weniger Geld verdienen kann. Aber irgendwann habe ich verstehen müssen zu sagen, du kannst es nicht allein alles regeln. Und das war ganz entscheidend.
Wie denkt ihr denn, wird sich die Nutzung von KI in der Produktion auf das Arbeitsleben, auf die Arbeitswelt auswirken?
Also in der Produktion, denke ich, wird künstliche Intelligenz immer mehr eine Rolle spielen. Das ist natürlich dieser absolute Oberbegriff künstliche Intelligenz. Viel mehr rede ich von zum Beispiel maschinellen Sehen oder maschinellem Lernen, was es zum Beispiel in der Robotik ermöglicht, dass Roboter immer mehr sowas wie Sinne von Menschen imitieren können und letztendlich dann auch immer mehr automatisiert werden kann, was bisher nicht automatisiert werden konnte. Und dementsprechend quasi sich eher neue Fragen stellen, wie mit dieser Arbeitsreduktion, also quasi mit der Arbeit, die nicht mehr getätigt werden muss, wie wird das Ganze sozial abgefertigt im Sinne von, wie verdienen die Menschen immer noch Geld oder Wie ist das Geldsystem aufgebaut? Funktioniert das Ganze noch so, wenn wir in einer Welt leben, in der die Menschen immer weniger physische Arbeit haben? Natürlich wird es auch, wie bei allen anderen technischen Revolutionen, neue Arbeitsplätze geben, von denen wir jetzt noch nicht wissen, genau wie die sich gestalten werden. Aber ich denke, insgesamt werden wir vielleicht weniger Arbeit insgesamt haben und müssen uns da ganz klar orientieren.
Was mein Unternehmen betrifft, glaube ich nicht, dass es Arbeitsplätze kosten wird oder soziale Einschnitte, weil es einfach den Leuten hilft und ergänzt. Und ich immer der Meinung bin, dass der persönliche Kontakt, dass das ganz, ganz wichtig ist und bleibt und dass KI für uns zumindest mal nur ein unterstützendes Tool ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, wie bei allen Sachen, die in den letzten 150, 200 Jahren von der Dampfmaschine bis zum Auto sich entwickelt haben und plötzlich gab es keine Postkutscher mehr und keine Leute, die Pferdekutschen fahren müssen und, und. Also das ist ja ein ständiger Wandel. Und ich glaube einfach, dass wir allgemein, ohne dass wir die Traditionen und Werte, die uns wichtig sind, als Menschen verlieren, dass wir aber offen sein dürfen für Neuerungen, die hilfreich sind, ohne dabei den Menschen zu verlieren. Also KI wird für mich nie einen Menschen ersetzen.
Sebastian, ich glaube, für dein Geschäftsmodell hat es einen extremen Mehrwert, diesen Wandel, weil du wahrscheinlich viel besser jetzt noch die Maschinen verkaufen kannst als vorher. Was mich nochmal ganz persönlich als Abschlussfrage interessiert, was ist denn so die verrückteste Maschine gewesen, die du verkauft hast?
Boah, also verrückteste war eigentlich noch ein Anfang, an dem ich erinnern kann, das war noch so ein bisschen zu der eBay-Zeit. Da haben wir ein altes, gebrauchtes, aber noch voll funktionsfähiges Feuerwehrauto aus einer kleinen Gemeinde im Kreis Kusel nach Manchester verkauft an einen Feuerwehrautosammler, der mit seinem Hänger darüber gefahren kam. Und das ganze Dorf hat Spalier gestanden. Das war ein Riesenereignis, dass dieses Feuerwehrauto da von der Gemeinde in ein privates Museum nach Manchester ging, der Feuerwehrautos weltweit gesammelt hat. Also das so Geschichten. Aber man hat die verrücktesten Sachen sind leider die auch am meisten nerven. Da haben wir gerade 2-3 Fälle. Also es nimmt leider auch zu. Ja, die Welt wird verrückter und somit werden die Menschen darin auch verrückter. Wir haben schon deutlich mehr, ich nenne das mal Beratungsbedarf oder Konfliktlöserpotenzialbedarf, als es noch vor vielen, vielen Jahren war. Es ist deutlich, deutlich komplexer geworden alles. Aber es gibt immer schöne Sachen. Also das ist mir so wirklich in Erinnerung geblieben und da war es einfach eine schöne Geschichte. Ja.
Danke, Sebastian.
Ja, ich finde das einen guten Punkt, was du gesagt hast, dass das Zwischenmenschliche bei euch nie irgendwie weggehen muss, weil ihr müsst Vertrauen zu euren Kunden aufbauen und eure Netzwerke und Kontakte irgendwie pflegen. Und da kann KI eben eine Hilfestellung sein, kann vielleicht sozusagen das Angebot verbessern, aber das wird es nie ersetzen. Da stimme ich dir zu. Zum Abschluss würde ich gerne noch von euch wissen, was ihr den KMUs da draußen mitgeben möchtet, damit sie sich auch auf dem Weg in die Zukunft machen.
Mir ist eine Statistik vor Augen gekommen, dass viele Unternehmen sich vor der KI sträuben beziehungsweise KI noch nicht einsetzen, hauptsächlich wegen mangelndem Wissen. Also die Unternehmen wissen noch nicht, was es gibt und allgemein, wie künstliche Intelligenz beziehungsweise digitale Systeme funktionieren. Und da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass sie sich mit dem Thema befassen. Natürlich ist es jetzt super kompliziert, wenn man, wie du sagst, Sebastian, im Tagesgeschäft quasi gefangen ist und sich nicht keine Zeit dafür aufbringen kann. Was man machen kann, ist Berater sich zuziehen. Das kostet natürlich Geld. Das andere ist, auf solche Angebote wie jetzt hier das regionale Zukunftszentrum oder die anderen Zukunftszentren in Deutschland zurückzugreifen. Vielleicht schon mit einem fertigen Wunsch oder mit der Frage, wie kann ich mein Team ergänzen, damit ich Ressourcen habe, die sich auch um diesen digitalen Wandel innerhalb der Firma kümmern. Da können wir natürlich unterstützen. Profile gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Also gerade im Bereich KI, Data Science und IT gibt es absolut keinen Fachkräftemangel. Da sind wir sehr, sehr gut als Standort Deutschland beziehungsweise Europa aufgestellt. Dementsprechend würde ich sagen, können wir da in die Richtung unterstützen.
Ja, was würde ich anderen Unternehmen in dem Bereich raten oder allgemein KMUs? Offen sein Das ist so das Schlüsselwort. Und sich Zeit nehmen. Also dieses, für mich war es im Nachhinein super wichtig, am Anfang komplett gescheitert zu sein. Und ja, man darf auch Fehler machen, soll auch Fehler machen. Das wäre vielleicht auch das, was ich anderen mit auf den Weg geben möchte. Und es passiert halt, ja, das ist das Leben. Und aber das Leben nicht vergessen. Deswegen auch die Zeit für sowas nehmen. Ja, und dann hat man es mit KI oder ohne KI, wie man sich entscheidet. Kann man ja tun, wie man möchte. Kann es einem einfacher machen und vielleicht mehr Zeit für andere Dinge haben. Das ist mir sehr wichtig, zum Beispiel sehr flexibel zu sein. Jetzt heute nicht unbedingt im Büro sitzen zu müssen. Sitze ich heute noch zu Hause, rede mit von zu Hause aus mit euch und kann mir sehr trotz aller Termine oder jetzt Anrufliste, die ich, wie ich sehe, neben unserem Gespräch hier explodiert, nehme ich mir das einfach raus und lasse mich nicht mehr so unter Zeitdruck setzen. Deswegen kann die KI da auch helfen.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da werden viele Hörerinnen auch profitieren, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast für uns.
Sehr gerne.
Marco und Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Einblicke, für die offenen Worte, für die interessanten Aspekte und ich glaube, wir haben wieder wahnsinnig viele spannende Dinge gehört und werden unsere Reise natürlich durch die Zukunftszentren auch noch weitergehen. Ich hoffe, es bleibt so spannend, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Sebastian, Marco, Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich danke auch.
Und weiterhin viel Erfolg, Sebastian.
Vielen Dank.
Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare oder sendet uns eine E-Mail an zukunftsmusik@rkw.de. Um keine Zukunftsmusik mehr zu verpassen, abonniert am besten unseren Kanal. Mehr Informationen zum ESF-Plus-Programm des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales findet ihr auf unserer Website zukunftszentren.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier in der Zukunftsmusik.